Ich glaube, Hoffnung bringt uns, dass wir uns auf die Zukunft ausrichten können und dass wir wie mit einem neuen Blick, also von dieser Zukunftsausrichtung dann auch auf die Gegenwart schauen. Also Hoffnung ist wie eine Kraft, die denkt, okay, wie können wir in dem das Positive sehen und wie können wir in dem eine neue Kraft entdecken und ja, auf das Gute erwarten und uns ausrichten auf positive Entwicklung.
Heroes of Hope.
Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.
Hoffnung gibt Kraft und richtet sich nicht nur in die Zukunft, sondern verändert auch die Gegenwart. Da ist sich Heike Breitenstein sicher. Heike Breitenstein ist Theologin und sie setzt sich aktuell in ihrer Doktorarbeit mit Hoffnung auseinander. Zum Auftakt unseres neuen Podcasts Heroes of Hope habe ich mit ihr als Expertin deshalb darüber gesprochen, warum uns die Hoffnung nicht verloren gehen sollte und warum christliche Hoffnung gleichzeitig Mut und Demut schenkt. Ich bin Leonie Walder und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich sitze hier mit Heike Breitenstein. Sie ist Theologin und Hoffnungsexpertin. Liebe Heike, herzlich willkommen. Schön, bist du heute hier.
Danke.
Als erstes würde ich gerne von dir schon wissen, hast du heute schon etwas gehofft? Wenn ja, hat sich das erfüllt?
Ich habe gehofft, dass ich pünktlich hier ins Studio komme und die Hoffnung hat sich erfüllt. Ich bin von Bern angereist, hat alles wunderbar funktioniert. Alle Züge, alle Busse sind gefahren. Ich habe es gefunden. Alles richtig gut.
Sehr schön. Danke, SBB, auch da. Wir machen keine Schleichwerbung, aber wir sprechen heute gemeinsam über Hoffnung, über dieses große Thema. Und mit dieser Thematik beschäftigst du dich ja auch gerade im Rahmen deiner Doktorarbeit. Vielleicht da am Anfang, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Warum interessiert dich das?
Ich habe wie gemerkt, dass Hoffnung ein großes menschliches Thema ist und dass das zum Menschsein wie dazugehört, dass man hofft und wie so ein bisschen das Atmen dazugehört, zum Leben gehört zu hoffen irgendwie für das innere Leben dazu. Und ich habe aber wie gemerkt, dass in letzter Zeit wie Dinge passiert sind, wo die Hoffnung herausgefordert war, also vielleicht so Stichwort Klimakrise, Corona-Pandemie. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, wow, so das Hoffnungsthema ist so wie nochmal viel relevanter geworden. Und dann habe ich gedacht, ich würde gern theologisch dazu arbeiten, was heißt eigentlich christliche Hoffnung und wie können wir das gut verständlich auf relevante Art und Weise kommunizieren, weil mir diese Hoffnungsfrage immer wieder begegnet ist, gerade aufgrund von aktuellen Ereignissen.
Diese aktuellen Ereignisse, diese unterschiedlichen globalen Krisen und Kriegen, was würdest du sagen, was macht das mit der Stimmung der Menschen, wenn man häufig solche Nachrichten hört?
Ja, ich denke, dass viele wie negativer auf die Zukunft schauen und dass so die große Gewissheit vielleicht nicht mehr so da ist. Man sieht auch, dass wie, also vielleicht philosophisch hat man wie Jahrhunderte gab es so das Fortschrittsnarrativ und man hat gedacht, ja, die Dinge werden immer besser, das entwickelt sich zum Positiven. Und ich glaube, wir haben auch gerade in den letzten 50, 75 Jahren wie erlebt, dass es wirtschaftlich total steil bergauf gegangen ist, dass es politisch bergauf gegangen ist, dass es viele hoffnungsvolle Entwicklungen gab. Und auf einmal hat man so gemerkt, wow, das Fortschrittsnarrativ, das trägt nicht mehr so richtig. Also es kommen verstärkt Krisen zutage, im politischen, große Klimakrise, aber auch das Wachstum geht nicht einfach so weiter. Man merkt es an politischen Entwicklungen, dass es eigentlich einen Aufstieg von populistischen Parteien gibt und man auf einmal merkt so, ui, okay, das Fortschrittsnarrativ trägt nicht mehr so richtig. Und ich glaube, das macht wie Menschen auch unsicher und man fragt sich, okay, man kann nicht mehr so hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, nicht mehr so gewiss in die Zukunft schauen.
Also sind wir uns das auch nicht mehr gewohnt? Waren wir auch ein bisschen verwöhnt mit primär irgendwie positiven Entwicklungen?
Ja, ich denke, wenn man wie weiter in die Geschichte zurückschaut, dann würde ich schon sagen, es gab natürlich ganz andere Zeiten, wo Krieg, aber auch Krankheiten, Pandemien, der Tod, wo das eigentlich viel näher an uns reingerückt war. Und ich denke schon, dass es eine sehr glückliche Zeit war, aus der wir rauskommen. Und trotzdem ist natürlich auch eine harte Erfahrung, wenn man merkt, das, wo wir herkommen, so geht's irgendwie nicht einfach so weiter. Vielleicht auch die positiven Errungenschaften kann man nicht unbedingt halten. Man erreicht vielleicht auch nicht gerade den Standard der Eltern. Also das ist auch eine harte Erfahrung, wenn man weiß, hey, es geht nicht einfach so bergauf. Aber ich denke, wenn man wie in einem größeren Kontext schaut, dann sieht man schon, ja, es gab immer wieder solche einschneidenden Krisenzeiten, aus denen irgendwie dann trotzdem auch wieder was erwachsen ist. So.
Was würdest du dann sagen im Angesicht all dieser Krisen? Was bringt Hoffnung ganz konkret?
Ich glaube, Hoffnung bringt uns, dass wir uns auf die Zukunft ausrichten können und dass wir wie mit einem neuen Blick, also von dieser Zukunftsausrichtung dann auch auf die Gegenwart schauen. Also Hoffnung ist wie eine Kraft, die denkt, okay, wie können wir in dem das Positive sehen und wie können wir in dem wie eine neue Kraft entdecken und ja auf das Gute erwarten und uns ausrichten auf positive Entwicklung.
Also würdest du sagen, wenn ich hoffe, hat das auch einen Einfluss darauf, wie ich mein Leben jetzt gestalte?
Absolut, das finde ich total wichtig, dass Hoffnung nicht nur was irgendwie eine Vertröstung für die Zukunft ist, nach dem Motto, ja, wir setzen uns jetzt hin und legen die Hände in den Schoß und dann hoffen wir einfach drauf, dass einfach alles besser wird, sondern ich denke, dass es ganz entscheidend ist, dass unsere Hoffnung, das, was wir von der Zukunft erwarten, das, was wir vielleicht überhaupt erwarten, was sich bewegt, dass es ganz stark unsere Gegenwart prägt. Also die Bilder, die ich davon habe, die scheinen wie in die Gegenwart hinein und die werden das entscheiden, wie handle ich, was für Entscheidungen treffe ich und was mache ich eigentlich damit. Also von daher sind die großen Hoffnungen vielleicht auch so ein bisschen was wie die Hintergrundmusik, zu der ich lebe oder die Musik, zu der ich tanze in meinem Leben, hat, glaube ich, ganz viel mit den Hoffnungen zu tun und den Entscheidungen, die ich dann treffe und das, wie ich mein Leben gestalte.
Also dass, wenn ich das Gefühl habe, es wird nicht besser, was hat das dann für einen Einfluss auf meine Lebensgestaltung? Ich denke, also nee, Hoffnung bringt nichts, ich habe gar keine Hoffnung mehr, es wird immer nur alles schlechter. Wie lebe ich da?
Es gab manche, die fokussieren sich so auf die ganz kleinen privaten Hoffnungen und sagen, okay, Hauptsache mir und meiner Familie geht's gut. Es gibt vielleicht jetzt nicht die Hoffnung für die Welt, aber dann gibt's Hoffnung für mich, für mein privates Glück, dass es mir gut geht, meiner Familie gut geht. Ich muss vielleicht einfach den Augenblick genießen, aber nicht drüber hinausschauen. Und ich glaube, andere, die rutschen aber schon auch in eine bisschen so ja depressive Stimmung, dass man wie denkt, ja, ich habe den Eindruck, ich sitze auf so einem Schiff und es ist irgendwie am Untergehen. Und es bringt irgendwie alles nichts. Also je stärker ich mich anstrenge, mein Einsatz zum Beispiel fürs Klima, es bringt sowieso nichts. Und dann kann es natürlich auch ein bisschen eine depressive Haltung, also vielleicht auch so Stichwort Climate Anxiety. Also es kann auch wie zu einer depressiven Haltung führen. Und vielleicht auch dazu, also auch das gibt's, dass Leute wieder fatalistisch werden. Also dass man wie auch denkt, wow, okay, das bringt nichts. Vielleicht auch die langsamen Wege der Demokratie, wie man Dinge verändern kann. Das ist alles so langsam, das bringt nichts, also muss ich radikal werden. Also es gibt auch Leute, die da eine radikale Hoffnung leben oder die sagen, okay, wir müssen uns radikalisieren, damit überhaupt irgendwie was passiert. Und das sind wie die Spannungen, vielleicht das ganz Passive oder das Fokussieren auf das Private und andererseits das sich radikalisieren, vielleicht auch gewalttätig werden, weil man merkt, hey, es lässt sich einfach nichts bewegen, jetzt muss ich einfach die Dinge selber in die Hand nehmen.
Also entweder so eine Machtlosigkeit, die einen erschlägt, so die Ohnmacht, die einen überkommt, oder dann so ein Aktivismus eigentlich in die eine Richtung.
Mhm.
Warum ist Hoffnung ein Thema der Theologie? Also du bist ja Theologin, du schaust das aus diesem theologischen Blickwinkel an. Warum? Was hat das mit der Theologie zu tun?
Glaube, Liebe, Hoffnung sind so wie das, was grundsätzlich zur Existenz von einem Christenmenschen dazugehört. Und Hoffnung war schon von Beginn an so ein ganz eminent christliches Thema. Die Hoffnung ist für Christinnen und Christen begründet ganz stark in der Auferstehung von Jesus, dass sie glauben, dass in dem derjenige gekommen ist, der tatsächlich Gott ist und dass der den Tod besiegt hat. Und dann glauben Christinnen und Christen, dass wie das, was in Jesus passiert ist, in seiner Auferstehung, dass das mal für die ganze Welt Realität werden wird. Also, dass es eine neue Erde gibt, dass die Erde erneuert wird, dass es ein neues Leben gibt, dass es eine Welt geben wird, in der Krankheiten nicht mehr sein werden. Und dieser Blick nach vorne, dieser Blick darauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird und dass er sagt, ich mache alles neu. Das war von Anfang an was Christinnen und Christen auch unterschieden hat von Menschen in ihrer Umwelt. Also Hoffnung war in der Antike ein sehr kontroverses Thema. Also Hoffnung war ein Stück weit auch verpönt, dass man gedacht hat, lieber nicht hoffen, weil das bringt sowieso nichts oder das ist eigentlich fatal zu hoffen.
Also auch ein bisschen naiv, oder?
Ja, es ist naiv und ja, also es hatte wie so ein bisschen auch einen schlechten Ruf, die Hoffnung. Und da haben sich Christinnen und Christen dadurch eigentlich unterschieden, dass sie gerade Leute waren, die Hoffnung hatten und deshalb ihr Leben auch anders gestaltet haben. Von da an, wie von den Zeit in Anfängen kann man sagen, ist die Hoffnung auf den Jesus, der wiederkommt, der sagt, dass er alles neu macht und der aber von daher auch die Gegenwart prägt, das war wie von vornherein so ein Thema von den Christen, kann man sagen.
Warum prägt das auch die Gegenwart? Also weil gerade mit diesem Narrativ, sage ich jetzt einfach mal so, könnte man ja sagen, ja, Jesus kommt ja dann schon und macht alles in Ordnung und wir können jetzt mal hier einfach warten. ein bisschen vor uns hinleben. Warum würdest du sagen, das ist irgendwie ein falsches Verständnis der christlichen Hoffnung?
Das war zum Teil ja auch gerade die große Kritik an christlicher Hoffnung. Also zum Beispiel Stichwort Religionskritiker, Feuerbach, Nietzsche und andere, die gesagt haben, es gibt hier eine Vertröstung auf den Himmel, die aber passiv macht für das Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich denke, dass es da in der Zeit gerade, wo die Kritik ausgesprochen wurde, tatsächlich auch einige Fehlentwicklungen gab und dass man das vielleicht manchmal so auch proklamiert hat nach dem Motto, es kommt dann der schöne Himmel, also die Zustände hier muss man irgendwie nicht verändern. Aber ich glaube, dass es ein großes Missverständnis ist und dass die Erwartung dessen, dass Gott einmal kommt und alles neu macht, dass eines gerade aktiv macht, sich jetzt schon dafür einzusetzen. Also als Christin bin ich wie der Meinung, dass ich sagen würde, ah ja, ich habe hier einen Auftrag, dass ich jetzt schon wie Vorzeichen von dem aufstelle und Leuten einen Vorgeschmack gebe von dem, was einmal kommen wird. Also da sind Christinnen und Christen nicht aufgerufen, passiv zu sein, sondern sich aktiv einzusetzen für diese Welt, weil Gott sagt, dass er diese Welt erneuern wird. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der hat es so schön ausgedrückt, finde ich, mit dem Stichwort der Treue zur Erde. Mhm. Also hat er gesagt, Brüder, man könnte ergänzen, Schwestern, natürlich, seid der Erde treu, weil Gott diese Erde erneuern wird. Deshalb ist es gerade keine Weltflucht, sondern es ist ein ganz großes Engagement eigentlich für die Welt. Und das finde ich ganz entscheidend, dass ich glaube, christliche Hoffnung richtig verstanden, die führt uns ins Engagement für die Welt und in den Einsatz für die Welt. Aus der Liebe raus, aus der Hoffnung raus, aus den Bildern von dem, wo ich habe, wo ich sage, ah ja, da kommt schon was und kann ich hier schon was im Kleinen irgendwie Realität werden lassen.
Also, dass man sich in die Welt, in die anderen Menschen investiert auch.
Absolut, absolut.
Was würdest du sagen, wie kann man das ganz konkret machen? Oder wie kann ich vielleicht auch Hoffnung verbreiten, wenn ich jetzt denke, ja doch, ich habe ja diese Hoffnung eigentlich für mich, ich glaube das. Wie setze ich das konkret dann um?
Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ah ja, wie ist das eigentlich mit dem Klima? Also das wäre jetzt ein konkretes Beispiel für mich, wo ich sagen würde, ah ja, mir ist es nicht egal, was mit dieser Welt passiert, sondern ich sehe, wie Gott uns den Auftrag gegeben hat, diese Erde zu bewahren und zu bebauen, also gut auf die aufzupassen. Und er sagt, er wird diese Erde erneuern. Also sage ich, da will ich jetzt schon alles dafür tun, dass diese Erde bewahrt wird und dass anders mit unserer Umwelt umgegangen wird. Und da denke ich, da bin ich als Christin gerufen, einen Unterschied zu machen. Mhm. Oder zum Beispiel in menschlichen Beziehungen, dass ich denke, hey, wenn ich mir vorstelle, dass Gott sagt, dass es einmal Frieden geben wird zwischen den verschiedenen Nationen und auch Frieden im zwischenmenschlichen Bereich, dann denke ich, überall, wo ich was herstellen kann oder wo ich mitarbeiten kann für einen Frieden, da will ich das jetzt schon tun und irgendwie da so einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, dass irgendwie sowas von was aufblitzt von dem, was einmal sein wird. Deshalb sind für mich zum Beispiel auch so Friedensprojekte was ganz Wichtiges. Oder ich denke, wow, ja, genau dazu bin ich gerufen und da kann ich mich engagieren. Ich glaube, da gibt's ganz viele verschiedene Bereiche, auch in Arbeit, in Künstlerischem. Das finde ich auch total cool, als wo man sagt, ich will irgendwie von der Schönheit jetzt schon irgendwie was sichtbar machen und durch Kreativität. Ich glaube, da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten, wo genau das konkret werden kann.
Also eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, diese Hoffnung, die wir haben, dass es mal diese ideale Welt dann geben wird, Jesus kommt und macht das irgendwie gut, dass die uns auch inspirieren soll, sozusagen ein Stück von dem schon mal umzusetzen.
Ja, genau, wie Vorzeichen zu geben, Hinweisschilder aufzustellen, Leuten einen Vorgeschmack zu geben. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass das wie eine Spannung ist. Also nicht wir sind diejenigen, die Gottes neue Welt ins Entstehen bringen, weil das kann auch ein Missverständnis sein, dass wir sagen, ah ja, wir sind diejenigen und je mehr wir jetzt tun und das ist die richtige politische Agenda, also dann wurde auch Missbrauch damit getrieben, dass man wie denkt, wir richten jetzt das Reich Gottes auf, das macht allein Gott, mhm. Also er bringt die neue Welt, aber wir sind gerufen, jetzt schon irgendwo was sichtbar und erlebbar davon zu machen. Und das finde ich wie eine wichtige Spannung darin, ich bin aktiv, aber ich bin gleichzeitig nicht aktivistisch. Also ich muss mich auch nicht verausgaben in dem. Weil es kann ja schon eine enorme Belastung sein, wenn ich irgendwie denke, okay, die Last der Welt liegt am Ende auf meinen Schultern. Also wenn ich denke, okay, ich bin diejenige, die die Retterin der Welt ist. Aber als Christin würde ich sagen, ich kann jetzt schon was dafür tun, aber Gott wird es einmal vervollständigen. Und die Verantwortung liegt bei ihm. Ich bin nicht die Retterin der Welt. Und es macht mich mutig. Und gleichzeitig macht es mich aber auch bescheiden. Oder es gibt, ich weiß wie, okay, am Ende, die Last der Welt liegt nicht auf meinen Schultern. Und das ist für mich eine Spannung, in der ich sehr gut leben und handeln kann, wo ich sagen kann, ja, ich will hier alles geben und mich einsetzen, aber ich weiß, das Wohl der Welt oder von anderen Menschen, das liegt nicht in meiner Hand und das ist nicht das Ergebnis, wo ich irgendwie, was ich herstellen muss.
Also, dass man auch nicht erdrückt wird von dieser Last.
Weil absolut.
Es gäbe so viel zu tun, ja.
Also, das führt mich dann auch als Christin ins Gebet und in die Bitte herein, ja Gott, dein Reich kommt, ja. Und das ist natürlich in allem, was ich mache, selbst aus meinen guten Absichten heraus, muss man ja auch sagen, es ist auch immer ein bisschen zweideutig oder ist auch gebrochen und das ist auch nicht das Perfekte, ja. Also, das ist in manchem was Gutes, aber das ist natürlich auch, bringe ich auch vielleicht Dinge rein, was gut gemeint ist und am Ende vielleicht doch nicht ganz so hilfreich ist.
Ja, wir haben natürlich auch nie die ganze Sicht, oder?
So ist es, genau.
Würdest du sagen, man kann Hoffnung auch aktiv finden und erwerben? Oder ist das ein Geschenk, wie würdest du sagen? Wie kommt man zur Hoffnung?
Also es gibt natürlich in der positiven Psychologie, da setzen sich Leute auch genau damit auseinander. Also da wäre zum Beispiel jetzt die Selbstwirksamkeit etwas, was Hoffnung stärkt. Also wenn ich irgendwo mich zum Beispiel einsetze in einem, das heißt einem ökologischen Projekt, dass ich dann merke, hey, das ist gar nicht so hoffnungslos, sondern ich kann im Kleinen ja irgendwie auch tatsächlich was bewegen. Also gibt's von Seiten der Psychologie gibt's gewisse Strategien, wo ich sagen kann, hey, da das und das kann ich tun und kann so auch meine Hoffnungskräfte stärken. Als Theologin würde ich sagen, dass die Hoffnung ein Geschenk ist, eine Gabe vom Heiligen Geist, also etwas, was Gott uns schenkt, wo wir mit ihm verbunden sind, dass er uns dann diesen Blick schenkt, der darüber hinausgeht. Und christliche Hoffnung, wie die so funktioniert, da würde ich sagen, das ist nicht was, wo ich irgendwie sagen kann, ja, jetzt strenge ich mich mal an und jetzt gucke ich mal, reiße ich mich zusammen und dann mache ich das auch alles so, sondern das ist was, wo ich sagen würde, das ist wirklich ein Geschenk, was in dieser Verbindung mit Jesus möglich ist und da kann man sich natürlich dann auch auf die Suche machen und kann sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, mit der Bibel, mit Jesus auseinandersetzen und kann da auch damit in Kontakt kommen und gucken, okay, was heißt das denn und könnte das vielleicht eine Ressource sein, die mir Hoffnung bietet. So habe ich das selber erlebt, wo ich denke, wow, ja, das ist eine unglaubliche Kraftquelle, die auf jeden Fall Hoffnung fürs eigene Leben schenkt, womit ich mich auch auseinandersetzen kann und dem auf die Suche, dem nachgehen kann.
Du hast dich ja jetzt im Rahmen deiner Doktorarbeit, an der du jetzt noch gerade dran bist, ja nochmal ganz vertieft auch mit dem auseinandergesetzt. Wie würdest du sagen, hat die Auseinandersetzung auf diesem Niveau mit der Hoffnung, wie hat das deinen Blick auf die Welt verändert?
Ich glaube, ich finde es total spannend zu sehen, wie das Hoffnungsthema eigentlich ein Thema ist, das so viele verschiedene Bereiche berührt. Jetzt bin ich momentan noch mittendrin am Arbeiten, am Hoffnungsthema. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen, habe ich mich zum Beispiel intensiver mit der Frage nach Imagination beschäftigt. Also wie gerade das ganze Imaginative, das Künstlerische, so das, was unsere Vorstellungskraft irgendwie aufsprengt, wie das Dinge sind, die gerade Hoffnung schenken können. Und das finde ich total faszinierend, wie zum Beispiel auch die biblischen Bilder, die so ein bisschen die Zukunftsbilder sind, die das Neue beschreiben wollen, wie die das auf eine Art und Weise machen, die irgendwie unsere Fantasie mit reinnehmen und unsere Vorstellungskraft wirklich in Anspruch nehmen. Und das, also von daher finde ich es total spannend, wie zum Beispiel das Imaginative und dann könnte man aber sagen, gleichzeitig auch das Ethische, wie handle ich eigentlich, also wie das Hoffnungsthema eigentlich ganz, ganz viele Felder von unserem Leben berührt. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist cool, das ist total breit und gleichzeitig tief.
Also auch sehr umfassend.
Ja, das ist natürlich auch die Krux, wenn man sich im Rahmen von der Arbeit damit beschäftigt.
Also der Stoff würde dir nicht ausgehen.
Nee, mit Sicherheit nicht. Fühlt man sich so, als kratzt man ständig nur an der Oberfläche. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken.
Gibt es eine Stelle in der Bibel, die dir persönlich besonders Hoffnung gibt?
Im Römerbrief, im 8. Kapitel, spricht Gott davon, dass diese Erde erneuert wird. Und da geht es auch darum, dass die ganze Schöpfung, also dass die ganze Welt so seufzt und sich nach Erneuerung sehnt. Und das finde ich total eine ganz, ganz starke Stelle, die mich auch sehr bewegt, weil eben deutlich wird, dass die Hoffnung nicht was Individualistisches ist. Also ich suche mir jetzt meine Hoffnung oder es geht darum, wo komme ich jetzt hin nach dem Tod, sondern wie das eine ganz große Perspektive ist, die wirklich Hoffnung für die ganze Schöpfung, für alle Lebewesen, für die Pflanzen, für die Tiere, für die Berge, für die Ozeane ist. Das bewegt mich, dass es so eine allumfassende Hoffnung ist.
Alle sind irgendwie mitgemeint.
Alle sind mitgemeint. Gott vergisst nichts, was er geschaffen hat.
Jetzt vielleicht hier ein bisschen das Gegenteil, ein bisschen weniger schönes Bild. Was würdest du sagen, was ist die Konsequenz, wenn wir jetzt alle gemeinsam unsere letzte Hoffnung verlieren würden, so als Menschheit?
Was wäre dann die Konsequenz? Oh, ich weiß nicht, aber ich glaube, Hoffnungslosigkeit macht entweder depressiv, also das sagen Psychologinnen und Psychologen auch, also wer keine Hoffnung hat, kann eigentlich nicht mehr wirklich weiterleben. Also ich glaube, uns wird die Kraft fehlen, um weiterzuleben. Uns wird mit Sicherheit auch die Kraft fehlen, überhaupt unser Leben zu gestalten und es fähig zu machen für die Zukunft. Also ich glaube, da wäre ja schnell Schluss mit der Menschheit.
Weil niemand mehr irgendwie vorwärts machen möchte. Also es ist ja auch wichtig, dass wir uns auch gegenseitig mal ermutigen können, weil jeder hat wahrscheinlich mal Phasen, die Hoffnung gerade nicht sieht oder irgendwie nicht mehr kann oder alles andere größer ist. Was würdest du sagen, ist da die Rolle vielleicht auch der Kirchen oder der Christin? Was haben wir für eine Geschichte oder eine Nachricht an die Welt, die droht, die Hoffnung zu verlieren in Anbetracht all dieser Krisen?
Ja, also ich glaube, ganz viel geht damit einher, überhaupt bei den Leuten zu sein und wie zuzuhören und zu merken, hey, was ist es eigentlich, was Leuten Sorge macht, was Leute beschäftigt? Und dann zu schauen, okay, was hat diese Geschichte von Gott damit zu tun? Und inwiefern kann sie sozusagen eine schöne, eine attraktive Geschichte sein und etwas, was damit auch verbunden ist. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir christliche Gemeinden oder Kirchen, dass man nicht wie, okay, sozusagen von oben, von der Kanzel herab einfach sagt, das und das ist es jetzt, sondern genau hinzuhören, was sind eigentlich die Themen der Zeit und die Themen der Leute und da eine Verknüpfung herzustellen und zu schauen, okay, was heißt das jetzt ganz konkret für meine Arbeit, wenn ich montags ins Büro gehe? Was heißt das für meinen Umgang mit meinen Nachbarn? Was heißt das für uns als Stadt? Was heißt das für uns als Gesellschaft? Und da das Evangelium mit den Themen der Leute in Verbindung zu bringen, das halte ich für eine ganz, ganz entscheidende Sache dabei.
Also der Schritt eins ist eigentlich mal hinhören, was raubt uns überhaupt die Hoffnung?
Mhm.
Und dann sagen, was können wir darauf antworten? Mhm. Was ist deine persönliche große Hoffnung? Was hoffst du so von ganzem Herzen?
Ich merke, dass es für mich total wichtig ist, dass ich wie sagen würde, ich bin Teil einer großen Hoffnungsgeschichte, also ich bin wie eingebettet in eine größere Story und ich bin Teil von dieser Story, also von dieser Geschichte Gottes mit der Welt. Und da komme ich rein mit meinen kleinen Interessen und Begabungen, mit meinen Leidenschaften und an der Stelle spiele ich eine Rolle. Und das ist irgendwie für mich wichtig, dass ich wie dort drin einen Platz habe, mich einzusetzen mit meinen Begabungen, mit dem, was mir Freude macht. Und das ist meine Hoffnung, dass Gott wie aus den kleinen Dingen, die ich mache, dass er das irgendwie gebraucht und dass es wie was Gutes ist für die Menschen um mich herum, für die Welt um mich herum. Und dass wie er ja diese Dinge, diese, man könnte es vielleicht im Bild von so einer Kathedrale sagen, manchmal kommt es mir vor, als sitze ich irgendwo und behaue irgendwo so einen Stein und manchmal ist es anstrengend und ich denke, oh, es bringt eh alles nichts und was bringt schon mein kleiner Einsatz hier? Aber meine Hoffnung ist wie, dass Gott diesen Stein irgendwann nimmt und wie in das große Bild einer Kathedrale einfügt, wenn er diese Welt neu macht. Und darauf vertraue ich und dann merke ich, das motiviert mich aber gleichzeitig auch, ja, dran zu bleiben und weiter den Stein zu behauen, auch wenn es mühsam ist.
Auch wenn es manchmal, man denkt, in Anbetracht von allen Dingen, ist es doch nicht so.
Genau. Es ist kein Tropfen aus dem heißen Stein, sondern es wird ein Wasserstrom draus.
Oh, schön. Würde gerne mal diese ganze Kathedrale dann sehen, wenn sie fertig ist mit all unseren Werken. Wo wurde vielleicht auch schon eine Hoffnung von dir enttäuscht und wie gehst du dann damit um, wenn eine Hoffnung verloren geht?
Ich kenne das tatsächlich auch im engeren Umfeld, wenn es zum Beispiel ums Thema Krankheit geht. Also, dass ich gemerkt habe, wow, ja, da haben Leute einfach krass zu leiden und es ist einfach nicht so. Ja, irgendwie vielleicht denkt man so christlich, ja, man betet und dann wird man gesund und alles ist wieder schön und gut. Und für mich ist die Klage die Schwester der Hoffnung und die Klage spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und deshalb ist gerade bei enttäuschter Hoffnung oder wenn ich ringe mit bestimmten Themen, die Klage ist mir ganz wichtig. Also das heißt, das Gott hinzuhalten, mit ihm zu ringen, zu sagen, dass ich das nicht verstehen kann und mit ihm wie in so einen Streit oder in so einen Dialog zu treten. Und da merke ich, aha, da verändert sich dann was in mir. Aber gerade das, hey, ich bin nicht einverstanden mit der Welt, so wie sie ist. Ich bin nicht einverstanden mit dem Leid und den ganzen Dingen. Ich sage nicht einfach, ah ja, Hoffnung, alles schön und gut und so. Nee, es gibt so viel in dieser Welt und wenn ich in die Welt gucke, die Kriege und aber auch die persönlichen Katastrophen, wo meine Antwort darauf einfach die Klage ist, wo ich sage, das kann doch nicht sein, Gott. Aber ich merke, wie daraus auch wiederum neue Hoffnung wächst oder wie das der Boden ist für neue Hoffnung.
Also Hoffnung soll uns nicht ein verklärtes Bild der Welt geben. Also wir müssen das nicht schönreden, was wir hier sehen.
Absolut.
Sondern darüber hoffen eigentlich.
Ja, und klagen und ringen mit Gott damit. Und das sehe ich auch in den alten Texten von den Psalmen. Das sind wie alte Gedichte, die in der Bibel überliefert sind, wo ich genau das sehe, dass Leute wie mit Gott ringen und sagen, das ist doch nicht okay, wie die Welt ist und dass es den Leuten, die sich furchtbar verhalten, so gut geht. Das kann doch einfach nicht sein. Und wie trotzdem aber in ihnen dann auch das Vertrauen wächst auf Gott. Ich glaube, das Vertrauen hat viel mit der Hoffnung auch zu tun und dass da wie neues Vertrauen wächst, dass Gott einmal Gerechtigkeit herstellen wird. Auch das ist ein großer Aspekt der Hoffnung, dass es Gerechtigkeit geben wird und die Armen zu ihrem Recht kommen und die Zustände verändert werden. Aber jetzt ist das häufig einfach die Klage und auch das Mitleiden mit denen, denen es nicht gut geht und die auf der Verliererseite stehen.
Was denkst du da, ich weiß nicht, ob man das überhaupt fragen darf, eine Theologin, aber was denkst du, wie würde Gott jetzt über die Welt denken? Oder wie sieht er, wie fühlt er vielleicht sogar, wenn er die Zustände heute sieht?
Also ist für mich sehr wichtig, dass ich wie denke, Gott selber klagt. Also Gott selber klagt über die Welt, wie sie ist, und Gott selber also weint Tränen darüber, über das Unrecht, das passiert, über die Gewalt, die herrscht. Und wenn ich sehe, wie Gott in Jesus wie Mensch geworden ist und da auch mitleidet und Tränen vergießt, ja, also ich denke, das ist, also in, da verliert er seinen Freund und er vergießt Tränen, und zwar Tränen darüber, über die ganzen sinnlosen Tode und über die ganzen sinnlosen Krankheiten und darüber, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Also ich glaube, Gott selber klagt und weint über diese Welt, weil sie nicht so ist, wie er sich das eigentlich gedacht hat.
Jesus kommt ja selber auf diese Welt, das können wir nachlesen in der Bibel. Wie würdest du sagen, wird er auch mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert oder wie bringt er da ganz konkret mit seinen Mitmenschen, da wo er auf der Erde wandelte, wie brachte er Hoffnung?
Er hat den Leuten wie gezeigt, dass es ist eine andere Welt möglich. Es ist eine andere Welt möglich, wie wir Beziehungen leben können, es fasziniert mich zum Beispiel, wie er Leuten Würde gegeben hat, die eigentlich gesellschaftliche Außenseiter waren. Ja, es ist eine Welt möglich, in der Leute nicht einfach der Abschaum sind und immer nur schlecht behandelt werden, sondern wo es eine inklusive Gemeinschaft gibt. Ja, es ist eine Welt möglich. Es fasziniert mich an Jesus, dass er unterschiedlichste Leute zusammengebracht hat. Mhm. Wir erleben das momentan auch so ein bisschen gesellschaftliche Spaltungen, Polarisierungen und so. Es fasziniert mich an Jesus, wie er unterschiedlichste Leute versammelt hat um sich rum und die alle irgendwie mit ihm befreundet waren. Und so gibt es ganz viele verschiedene Beispiele, wo ich denke, wow, da hat er wirklich zu Themen des Einzelnen, aber auch zu gesellschaftlichen Themen gezeigt, hey, eine andere Welt ist möglich und auch eine andere Beziehung zu Gott ist möglich. Also eine Beziehung zu Gott, die nicht irgendwie darüber verläuft, ah ja, ich muss mich einfach anstrengen, ein guter Mensch zu sein oder irgendwelche religiösen Regeln einhalten, sondern es ist eine Beziehung zu Gott möglich, wo ich weiß, ich bin geliebt und kann so auf diese Art und Weise mit dem Gott in Kontakt kommen. Und hat wie irgendwie immer wieder gezeigt, wow, ist nochmal was ganz anderes möglich als das, was wir eigentlich gewohnt sind.
Also die christliche Hoffnung, oder wenn wir unsere Hoffnung auch an Gott, an der Bibel festmachen, die gibt uns eigentlich insofern Kraft, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, was du gesagt hast, dass wir erstens versuchen sollen, die Welt zu ändern nach dem Bild, wie Gott es eigentlich gedacht hat, wie Jesus uns das auch vorlebt, also dass wir da auch Möglichkeiten kennen, die wir umsetzen sollen. Und es ja schützt uns aber auch davor, uns selbst zu übernehmen, weil wir wissen, wir haben das nicht alleine in der Hand. Mhm. Also diese Hoffnung, dass Gott irgendwann richten wird. Richten auch im Sinne, die Dinge wieder ins richtige Licht bringen. So.
Und da denke ich, das passt zu mir als Mensch, ja. Das als andere wäre, also es wäre entweder eine Unterschätzung, wenn mir gar nichts zugetraut wird. Mir ist voll was zugetraut und ich kann und soll mich einsetzen und es gibt was, wo ich was machen kann, aber es ist auch keine Überschätzung, weil ich bin eben nicht die Retterin der Welt. Das ist jemand anderes.
Zum Abschluss würde ich gerne dich noch fragen, das ist ja der Hero of Hope Podcast, den wir hier haben und wir jetzt die erste Folge gemeinsam aufnehmen dürfen. Wer wäre dein persönlicher Hero of Hope, wenn du so einen Award geben könntest? Wem würdest du den geben? Und warum?
Also es gibt für mich natürlich so die großen Hoffnungsvorbilder. Da merke ich schon, wow, so Leute, die sich, also zum Beispiel so ein Martin Luther King, das beeindruckt mich einfach total, wie der sich eingesetzt hat für Gerechtigkeit, gegen die Rassenungerechtigkeit, für wirklich eine andere Welt und wie er bereit war, dafür einen Preis zu zahlen. Das finde ich unglaublich inspirierend. Aber ich finde es auch krass, wie es wirklich Leute im Kleinen gibt, die einfach sagen, hey, ich will hier was dafür tun, dass eine andere Welt möglich ist. Und die sich dafür im Kleinen abarbeiten und niemand sieht es. Und das ist ein Struggle und das ist hart. Also ich denke zum Beispiel, in Bern gibt es so eine Bibliothek für Kleidung. Das ist ein Startup im Nachhaltigkeitsbereich, das heißt Teil. Und das finde ich total cool, weil die Leute wie sagen, ein anderer Kleiderkonsum muss möglich sein. Und zwar einer, der nicht irgendwie auf Überkonsum und der Ausbeutung von Mensch und Natur beruht, sondern es muss hier mehr Nachhaltigkeit möglich sein. Also haben sie eine Bibliothek für Kleidung gegründet und das Motto ist Leihen statt Kaufen. Und das ist nicht einfach und es ist natürlich hart, so eine neue Idee irgendwo umzusetzen. Aber das sind für mich echt Hoffnungsheldinnen und Helden, die so starten und sagen, hey, es muss doch irgendwie nochmal eine andere Welt möglich sein.
Als ganz kleiner, vielleicht noch konkreter Tipp, wenn man uns jetzt dazugehört hat und gedacht hat, doch, ich will mich irgendwie mehr dieser Hoffnung widmen. Was wäre so ein kleiner Schritt, wie man mehr Hoffnung bringen und leben kann?
Ich glaube, man kann ganz konkret fragen, hey, was gibt's zu tun im eigenen Umfeld? Wo kann ich mich irgendwo einsetzen? Und für mich geht es immer zusammen als Christin auch mit dem Gebet. Also praktischer Einsatz und gleichzeitig das Gebet, das Gott zu übergeben und zu sagen, ja, mach du da deins draus. Und das ist für mich, glaube ich, eine wichtige Spannung, dafür zu beten. Und es beginnt bei mir auch oft im Gebet, wo ich merke, aha, da macht mich irgendwie was unruhig oder ich merke, da gibt's was, wo ich denke, hey, könnte ich mich an der Stelle nicht vielleicht einsetzen? Und dann das praktische Handeln, das finde ich ganz wichtig, dass das wie zusammengehört und dann einfach mal ausprobieren, was passiert. Mit wachen Augen durch die Welt gehen und das gleichzeitig im Gebet vor Gott bringen.
Schön, also einfach mal ausprobieren, finde ich ein ganz guter Rat auch. Also liebe Heike, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für das Gespräch, dein Expertinnenwissen, das du mit uns geteilt hast. Das hat mich sehr gefreut.
Danke, hat mich gefreut.
Ich wünsche dir viel Freude weiterhin bei der Arbeit, jetzt auch beim Abschluss deiner Doktorarbeit und auch ganz viel Hoffnung, dass da das Kratzen an der Oberfläche dann doch ganz viel Tiefe aufbringt.
Danke, vielen Dank. Ciao.
Hoffnung ist also überlebensnotwendig, weil sie uns die Kraft gibt, weiterzugehen und die Not und das Leid anzupacken. Hoffnung ruft uns also in eine Aktivität, nicht in eine Passivität hinein. Und gerade in einer Zeit, in der die Hoffnung droht, verloren zu gehen, sollen wir uns gegenseitig ermutigen und Hoffnung schenken. Das nehme ich aus dem Gespräch mit Heike Breitenstein mit. Konkrete Beispiele von Menschen, die in ihrer Arbeit mit ihrem Leben Hoffnung verbreiten, unsere Heroes of Hope, lernen wir in den nächsten Wochen in diesem Podcast Folge für Folge kennen. In 2 Wochen erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Eckhard Baumann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Straßenkindern in Deutschland neue Perspektiven zu schenken. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch alles Gute.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.